Och, eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 66. Folge Och, eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sprechen heute über die ganz großen Themen des Lebens. Über Rebellion, über die Frage, wie will ich wirklich leben und was ist Glück? Und wir reden darüber, wie wir dem Tod begegnen. Wir tun dies mit den Völkern der Galaxis und der zweiten Staffel der ja doch ziemlich einzigartigen Star Wars Serie Andor bei Disney Plus, bevor wir uns dann sage und schreibe mit drei deutschen Serien und Filmen beschäftigen. Wir reden über Parallel Me bei Paramount Plus von der Bad Banks Macherin Jana Burbach. Es geht um die Frage, wie es wäre, wenn man sein komplettes Leben jederzeit durch das Ziehen an einem Faden komplett verändern könnte. Danach True Crime in der ARD Mediathek. Die Miniserie Mord auf dem Inka-Pfad mit Nina Gummich setzt eine der aufwendigsten Morduntersuchungen in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte in Szene. Zum Abschluss doch noch ein Film in der ZDF Mediathek. Sterben für Beginner mit Edin Hasanovic entstand nach den Sachbüchern des deutschen Bestatters und Trauerkulturexperten Erik Wrede, dessen fiktionalisierte Geschichte der Film erzählt. Aber bevor wir beginnen, erstmal hallo lieber Jan.
Hallo Erik.
Jan, nachdem wir ja schon in der letzten Folge übers Sterben gesprochen haben, nämlich über die ja auch sehr diskussionswürdige oder besondere Serie Dying for Sex, muss ich dich doch heute mal fragen, weil wir wieder so ein Thema haben, hast du eigentlich einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, die sich im Zentrum mit dem Thema Sterben beschäftigt?
Es ist ja tatsächlich fast ein Trendthema. Also ich glaube auch so ein bisschen angestoßen von Six Feet Under hat auch das Bestattungswesen einen großen Schub erfahren und ja auch den Menschen, die in dieser Branche arbeiten, sehr, sehr viel neues Selbstwertgefühl gegeben. Mhm. Also mir fällt so spontan vor allem Harold and Maude ein. Mhm. Nicht, dass ja kein Film übers Sterben an sich, sondern eigentlich eher auch ein Film übers Alter und über Generationenunterschiede. Aber die letzte Szene, in der sie stirbt, also der Maude stirbt, das glaube ich mit einer der ergreifendsten, die Szenen, die ich kenne. Und dann finde ich natürlich von Six Feet Under, gibt es eine Folge, wo ein junger, also da gibt es tausend verschiedene Episoden, aber in einer stirbt ein sehr junger Krebspatient, der am Anfang immer sagt, ihm ist alles egal, das ist so ein totaler Fatalist, also fast schon Nihilist, und der Hauptdarsteller Nate begleitet ihn, und diese Momente, wo er stirbt und wo dieser junge Typ merkt, dass jetzt geht's vorbei, das ist, glaube ich, das Ergreifendste, was ich in Erinnerung habe.
Hm. Interessant, dass du Harold und Maude erwähnst. Übrigens ein Film, den ich nie gesehen habe. Das ist ja so ein Klassiker aus unserer Jugend.
Ein Wahnsinnsfilm.
Also mir fällt so als Klassiker übers Sterben auch irgendwie Love Story ein. Ich glaube, das ist so ein, den habe ich auch, glaube ich, doch, ich habe ihn als Kind gesehen, weil es war ein Lieblingsfilm von meiner Mutter. Und das ist ja eine Liebesgeschichte und dann, kleiner Spoiler, kriegt sie, glaube ich, Krebs und stirbt irgendwie relativ jung, die schöne junge Frau. Und ich glaube, das ist ein Film über das Sterben, der diese Generation, also unsere Elterngeneration, sehr, sehr stark geprägt hat.
Ein super Blockbuster damals.
Ja.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass der nicht gut gealtert ist, weil gerade so Melodramen aus vergangenen Jahrzehnten, die haben manchmal das Problem, dass sie mit einer Ästhetik spielen, die wir nicht mehr gewöhnt sind heutzutage, oder das Publikum heute nicht mehr gewöhnt ist und sehr, sehr farbsatt ist und mit vielen so Frauen, wo die Ränder immer so leicht verwaschen und so weiter. Das ist alles, glaube ich, ein bisschen anachronistisch, aber ich weiß es nicht, ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen.
Ja. Ryan O'Neill, Ally McCraw.
Ja, okay.
Also und ein Titelsong, der, glaube ich, einer der größten All-Time Ohrwürmer aller Zeiten ist. Müsst ihr mal checken, falls ihr nicht genau wisst, was
beide, also auch Harold and Maude, sowas könnte beides gut in der Arte-Mediathek stehen oder sowas, weiß ich nicht.
Also ich habe natürlich einen Film, den ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Das ist wirklich ein klassischer Film über das Sterben und den haben auch noch andere Leute gut gefunden. Das war nämlich, ist dieses Sterbedrama Halt auf freier Strecke von Andreas Dresen mit Milan Peschel, der auch am Gehirntumor stirbt. Hat einen deutschen Filmpreis 2012 bekommen, Film ist von 2011. Es ist ein ganz realistischer Film, ne, der diesen Sterbeprozess, Krankheit, Sterben halt ganz realistisch umsetzt und der so krass mich damals gekriegt hat, als ich den mal, ich glaube, an einem Nachmittag irgendwo gesehen habe, nicht im Kino, sondern bei irgendeinem Streamer oder so, dass danach erstmal 24 Stunden mal wie in so einer merkwürdigen Blase herumgelaufen ist. Also ein ganz groß, hast du ihn mal gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja. Aber Dresen und Peschel sind natürlich auch zwei ganz, 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 ganz große Lichter am, also im Alternative Fiction Himmel. Also die
ja, halt, und auch wenn es darum geht, irgendwie das Leben realistisch einzufangen.
Ja, irre. Also klar.
Also wer den noch nicht kennt, ich habe damals vielen Leuten den Film Halter freier Strecke empfohlen und viele sagten, ach nee, das Thema, den kann ich mir nicht angucken. Er sagt, guck ihn dir trotzdem an, das ist wirklich so, du wächst an diesem Film, wenn du den gesehen hast.
Mhm.
Gut, aber das Thema Sterben, wie es diesmal in dem ZDF-Film Sterben für Beginner umgesetzt wird, eher nach einer wahren Geschichte, dazu kommen wir später. Bevor wir mit unserem ersten Thema heute einsteigen, muss ich mich erstmal für die letzte Folge entschuldigen, ach, weil ihr habt wahrscheinlich am Freitag oder einige von euch haben am Freitag, 11. April, vergeblich auf die Veröffentlichung unserer letzten Folge gewartet. Deswegen. Ich saß nämlich ausnahmsweise, da fährt man einmal in 15 Jahren ohne Computer in den Urlaub, ich saß in Lower Manhattan und habe auf die Veröffentlichung der Folge gewartet und da gab es leider so technische Probleme, deren Details ich euch ersparen will. Deswegen kam die Folge erst am Dienstag, aber jetzt ist sie ja nun da und ihr könnt sie nachhören, falls euch das Freitagsvergnügen verwehrt blieb. Wir fangen heute an, wie schon erwähnt, mit dem ganz großen Bild aus der Galaxis oder mehreren Galaxien, ich weiß es gar nicht.
Allen zugleich.
Nämlich mit Andor. Andor, es war ja eine erste Staffel vor ein paar Jahren, war ja eine Lieblingsserie von mir im damaligen Jahr. Und ich habe heute wieder so, ich habe so leichte täglich grüßt das Murmeltier Vibes, weil ich ja schon wieder dir sozusagen die zweite Staffel einer Blockbuster-Serie verschrieben habe nach The Last of Us.
Aufoktroyiert quasi.
Aufoktroyiert. Ich weiß ja, dass du nicht ganz so nah da dran bist. Kommen wir erstmal zu den Fakten. Andor geht mit der zweiten Staffel zu Ende, ist also schon von Anfang an als abgeschlossene große Saga in 24 Folgen geplant gewesen.
Das glaub ich.
Veröffentlicht werden die in 4 Kapiteln à 3 Folgen und es erscheint praktisch beginnend am vergangenen Mittwoch, dem 23. April. Jeden Mittwoch kommen 3 neue Folgen, praktisch in vier Wochen ist die Serie dann komplett. Das ist der 13. Mai. Bei Disney Plus, ja, Folge dauert so ungefähr 50 Minuten. Inhalt mache ich ganz kurz. Im Zentrum des Geschehens steht Cassian Andor, gespielt von Diego Luna, und seine Wandlung vom Kleinkriminellen aus dem Star Wars-Universum zum Kämpfer für die Revolution. Andor spielt nämlich in dieser Zeit zu Beginn der Revolution gegen das Imperium. Alles, was danach kommt, also jetzt beispielsweise diese Figuren Luke Skywalker und Han Solo, mit die mal diese Saga in den späten 70er Jahren begonnen haben, das ist sozusagen die Vorgeschichte dazu, wie man überhaupt angefangen hat, gegen das Imperium zu kämpfen. Ja, und diese Geschichte wird eigentlich in der zweiten Staffel, also dieser Beginn der Revolution, wo man sich verschiedene Leute in dem Imperium, im Imperiumsapparat oder auch bei verschiedenen Gruppen von Revolutionären anguckt, werden hier einfach dieser Faden wird aufgenommen und wir verfolgen diese Geschichte weiter.
Es ist auch gerade ein Todesstern. Also es wird ja in der ersten Folge erwähnt, dass der Todesstern ist gerade fast fertig. Es fehlt irgendwie nur noch so ein super Laserstrahl oder sowas.
Genau.
Und das ist der dann ja nachher auch irgendwie in den ursprünglich ersten Folgen dann zum Einsatz kommt.
Ja. Es geht sozusagen darum, diese Macht des Imperiums zu brechen. Und ich habe ja, also mein Text über die Andor war Star Wars für Erwachsene. Das ist ja auch schon in der ersten Staffel deutlich geworden, dass wenn ihr andere Star Wars Serien kennt und die vielleicht nicht so mögt, ich glaube bei so Mandalorian ist noch eher so das, worauf sich viele Leute einigen können. Das ist jetzt auch nichts besonders Tiefschürfendes, aber das hat einen guten Vibe. Das kann man sich gut angucken. Das ist ein gutes Unterhaltungsfernsehen, aber ich glaube, zu den anderen Star Wars Serien, da waren wir mehr oder weniger enttäuscht von. Sie behalten diese relativ flache hell-dunkel-gut-böse Erzählung halt komplett bei. Man holt da nicht viel raus.
Ja, sie wobei jetzt mal, gut, ja. Böse und hell dunkel ist hier auch nicht nur eine Randepisode. Also hier geht es auch ständig um dunkle Mächte und,
ja.
Und helle Rebellionen, die sich dagegen aufwenden. Und interessanterweise ist es ja auch so, dass irgendwie, so wie in dieser ersten Fortsetzung, wo die Bösen irgendwie alle französischen Akzent gesprochen haben und noch schlimmer so ein bisschen jüdisch dargestellt wurden. Das ist ja hier so, dass die Bösen haben alle einen britischen Akzent und die Guten haben tendenziell einen amerikanischen. Kann das sein?
Nein, das ist voll, komplett falsch.
Okay, dann habe ich es. Ja.
Über Akzente habe ich mir hier extra noch was. Also im Imperium wird eigentlich sehr britisch gesprochen. Ne?
Aber das
also da hast du recht. Also alles, was so ein bisschen. Ich würde aber auch sagen, dass. Na gut, es ist ja schwierig zu sagen, weil die Rebellion sitzt ja praktisch im Imperium. Wir haben ja hier mehrere Figuren, die als politisch Verantwortliche, Senatoren oder wie sie sich nennen, im Imperium Posten haben, die aber ein doppeltes Spiel spielen und eigentlich auch die Revolution wollen und dann wiederum mit Gleichgesinnten auch in diesen britischen Dialekten verhandeln, konspirieren und so weiter. Was du ansprichst, vielleicht mit dem Französischen, wir sind hier in einer Welt, ich glaube ab Folge 3 oder 4, Gorman, die mich so ein bisschen an so klassische Tim und Struppi-Welten aus den 50er, 60er Jahren erinnert hat. Also da wird so ein ganz komisches Kunstfranzösisch gesprochen und das sind aber eher gute Menschen. Also da wird eine Geschichte erzählt über, wie sich Menschen halt wehren auf so eine ganz klassische revolutionäre Art gegen das Imperium. Aber die Sprachen, das ist schon ein wichtiges Kapitel in diesem.
Bin ich aber jetzt auch vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, also das ist ja gar nicht das, worüber wir uns unterhalten wollen. Also wichtig an dieser Serie, würde ich jetzt mal sagen, sind wir uns einig, ist die Ästhetik, unabhängig davon, dass die Geschichte eben sehr viel gesellschaftlicher erzählt wird und nicht so wie in den klassischen Star Wars Stoffen mit viel Weltraumschlachten, die Physik austricksen, weil der Weltraum plötzlich Schall imitiert und so. Mhm. Sowas findet hier halt praktisch gar nicht statt, sondern das ist interagiert viel mehr so auf der Aushandlungsebene im politischen und im gesellschaftlichen. Und wir erleben hier auch wirklich so gesellschaftliches Leben mit Bällen und Kongressen, Hochzeiten. Wo die Menschen Hochzeiten, das dann sehr, sehr stark auf so eine Jean-Paul Gaultier-Ästhetik manchmal abgestimmt. Also die tragen ganz opulente Klamotten, wo man immer nicht weiß, in welche menschliche Zivilisationsepoche die eigentlich passen. Das ist ja so diese retro-futuristische Mittelalter-Zukunft, die da ein bisschen ausgestaltet wird.
Ist dir der Hochzeitstanz aufgefallen? Die Musik war eine Mischung aus Mittelalter und House-Music.
Ja, House, das war so dieser Balkan-Pop so ein bisschen, ne?
Das hast du noch mehr rausgelesen, stilistisch.
Das hab ich da so. Es ist halt immer so, die machen, was sie wollen, es ist ein Märchen, so, da musst du dich auch nicht an der Realität orientieren. Es ist immer so ein bisschen merkwürdig, dass es einerseits halt diese so ästhetisch, habituell, sozialpolitisch und so weiter, bleibt die Menschheit, auf deren Modell das Ganze ja basiert, komplett stehen. So, das sind die identischen Aushandlungsprozesse, wie es sie heute gibt, wie sie irgendwie auch in solchen Filmen vor 100 Jahren dargestellt werden konnten. Nur die Technik macht halt irgendwie gigantische Sprünge, aber die sind auch wieder nicht kongruent, weil es gibt halt massive KI, also das Roboterleben ist komplett verselbstständigt und gleichzeitig arbeiten die aber ständig mit Druckknöpfen in den Raumschiffen. Das ist, glaube ich, gewollt, so diese Dialektik, die sie darin aufbauen. Mich als Fan von realistischer Fiktion und realistischen Märchen macht das manchmal ein bisschen wahnsinnig, wie inkongruent das ist. Aber das geht alles, können sie alles machen. Und das, was sie machen, machen sie herausragend gut. Die Optik ist toll. Ist auch diese ganze diplomatische Aushandlungsgeschichte ist halt alles gut gemacht. Es ist und bleibt einfach trotzdem nichts für mich. Es interessiert mich nicht die Bohne, was da passiert.
Ja, ich sag ja, obwohl die Handlung sehr komplex ist, also es gibt zum Beispiel, um überhaupt das Ganze verfolgen zu können, ich glaube ein 15-minütiges Recap von der ersten Staffel, abrufbar sowohl bei YouTube als auch, glaube ich, bei Disney Plus.
Super wichtig.
Super wichtig und du brauchst, glaube ich, auch bei jeder Folge ein kleines Recap nach dem Motto, wo stehen wir gerade, um diese Handlung überhaupt verfolgen zu können. Ich sage trotzdem, obwohl die Handlung so hochkomplex ist, ist sie letztendlich gar nicht so wichtig, weil es ist dieses Look and Feel, was diese Serie so besonders macht. Und ich fühle mich bei Andor immer ganz stark erinnert auch gefühlsmäßig an diese Jean Le Carré-Stoffe. Mhm. Also Dame, König, Ass, Spion. Kannst du dich noch an die Fernsehserie erinnern, mit der wir so ein bisschen aufgewachsen sind? Gab dann später nochmal eine Verfilmung, die auch gelobt wurde. Der Spion, der aus der Kälte kam. Das ist eigentlich, sind diese Erzählungen, diese John le Carré-Stoffe ja so ein bisschen die Antithese zu Star Wars. Also Star Wars, Bubblegum, gut gegen böse, hau drauf und so und Heldengeschichten. Und bei diesen Spionage-Stories von le Carré, da geht es ja um das Handwerk der Täuschung und Manipulation auch. Und ich glaube, das ist das, was mich als Kind so angesprochen hat, um dieses Verstecken müssen, ja, also Agenten müssen sich ja immer verstecken, die müssen ja immer aufpassen, dass sie nichts Falsches tun, dass sie nicht auf sich aufmerksam machen und dann müssen sie plötzlich zuschlagen. Und was mir dann später, als ich etwas älter wurde, was mich so fasziniert hat an diesen Agentenstoffen war, dass dieses Verhalten von Geheimagenten, also sozusagen unauffällig zu sein, ja eigentlich komplett konträr zu der menschlichen Psyche steht, die ja ganz andere Bedürfnisse hat. Also Geheimagent ist eigentlich so der ungesundeste Job, den man als Mensch machen kann.
Naja, aber es gibt ja auch schon auch viele Leute, die sich gern verkapseln und gerne gar nicht unter Menschen sind. Also ich glaube, das ist gar nicht so eine Menschlichkeitsfrage, sondern eine Mentalitätsfrage. Also so vielleicht sind solche Stoffe gerade was für die Leute, die nicht so gerne vor die Tür gehen und das und da dann so diese Spannungsbögen sehen, die sie irgendwie, ich weiß, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das was mit unserer...
Aber das ist eine der faszinierenden Aspekte dieser Serie, dass man praktisch so dieses nicht entdeckt werden wollen, geheime Dinge tun, dass man das relativ ausführlich in sehr vielen konspirativen Gesprächen, die da stattfinden.
Ja, und alle ja auch immer unter maximaler Gefahr, weil ja das Imperium nicht nur Leute umbringt, sondern Planeten sprengt und so weiter. Das heißt, du hast immer die ultimative Gefahr vor Augen. Das macht das Ganze auch schon auch fesselnd und spannend. Ich ist trotzdem, also das ist einfach, ich habe für dieses Franchise Entertainment mit diesen ganzen Taschenspielertricks und diesen Diversitätsattrappen, die da gemacht, die da irgendwie aufgebaut werden, dass es immer so ein, zwei krasse Frauen gibt, aber im Großen und Ganzen bleibt es doch eben ein Männerspiel und das ist halt irgendwie immer so diese ganzen Spannungsbögen, die aufgebaut werden, die sich dann eben auch immer wieder gerne so in Jumpscares und sowas entladen. Das ist mir alles einfach so von der Grundkonstellation her zu billig und ich habe auch einfach keinen Bock mehr auf diese abraumhaltend funktionierender Stoffe, sowas wie Walking Dead und alles, was von Marvel DC passiert, alles, was jetzt mittlerweile auch bei Harry Potter passiert, wo es halt doch noch eine Fortsetzung
gibt oder ein Remake
von dem und sowas, ne, weil es halt einfach so geil funktioniert hat. Und ganz oben eben Star Wars, wo wirklich jede Figur mittlerweile irgendwie auserzählt wird. Es ist so...
Aber es ist doch hier ganz anders, Jan. Also ich meine, ich gebe dir komplett recht, dass diese ewige Ausringen von Franchises total nervt. Aber Andor beweist ja gerade, dass man Star Wars auch mal, man nimmt dieses Universum mit so ein paar, dieses Erzähluniversum mit so ein paar Timelines und so ein paar Figuren und Ästhetiken, die man kennt und macht daraus ästhetisch was ganz anderes, ein ganz anderes Genre.
Finde ich respektabel, dass sie immerhin versuchen, ein bisschen was anderes zu machen, aber das ist ja trotzdem dasselbe Label und es ist trotzdem dieselbe Marketingmaschinerie, die dahinter steckt. Und du siehst trotzdem immer dieses Lucas-Film, das überall aufblitzt und so weiter. Das ist halt, mich macht das passiv-aggressiv. So, es ist nicht so, deswegen, ich kann mich so einem Format nicht völlig, völlig ergebnisoffen nähern und sagen, ich gucke das jetzt einfach so, als wenn ich nichts darüber wüsste und schau mal, ob es mich unterhält, sondern ich bin von Anfang an so unter dieser antikapitalistischen Spannung, dass ich mich darauf nicht einlassen kann. Und das ist halt so. Ja. Und deswegen so rufe ich jetzt auch nicht zum Boykott auf, sondern ich sage einfach, für mich ist es nichts. Ich kann dazu dann auch irgendwann einfach nichts Qualifiziertes mehr sagen, weil es mich einerseits so erhitzt in meiner Abneigung und andererseits so kalt lässt und ich komme da aus dieser Schleife nicht mehr raus.
Deswegen also hast du eine Star-Wars-Antipathie?
Fast schon eine Star-Wars-Antipathie. Ich werde mich immer wieder von dir dazu überreden oder dazu bewegen lassen, dass ich solche Stoffe bespreche, weil sie relevant sind, weil es die Menschen interessiert. Aber wenn man jetzt, die Aufmerksamkeitsindustrie ist kein Nullsummenspiel. Das heißt, nur weil da etwas viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, heißt es nicht, dass es an anderer Stelle abgezogen wird. Aber es ist schon so, dass dieses ganze Franchising so unglaublich viel Platz einnimmt in allem, was halt Entertainment betrifft, dass es gediegenere, seriösere, anspruchsvollere, eigensinnigere Stoffe daran hindert, Aufmerksamkeit zu generieren. Und das stört mich an diesem ganzen Konzept. Und deswegen ist es genauso, deswegen investiere ich auch nicht in irgendwelche Aktiengeschäfte oder sowas, weil mich das System dahinter stört. Und so stört mich auch das System so sehr, dass ich mir solche Serien nicht angucke.
Okay, also ich finde, ich habe eine komplett andere Meinung. Also ich finde, dass hier sozusagen diese Power, ich bin überhaupt kein Star Wars Fan. Ich bin wirklich kein Star Wars Fan. Ich habe mir diese Filme als Kind angeschaut und war schon mit dem ersten Comeback um die Jahrtausendswende massiv unzufrieden.
Ja.
Und viele von den Star Wars Serien sind wirklich der Schrott, die wir dann bekommen haben. Aber hier nutzen wir praktisch, und da kann ich mitgehen, diese Power des Labels und der Marke, um sehr anspruchsvolles Erzählfernsehen unter die Leute zu bringen. Und ich habe vielen Leuten gesagt, ey, wenn du kein Star Wars magst, guck dir trotzdem mal Andor an. Das ist auf vielerlei, auf vielen Ebenen ist es herausragend. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal meinen Lieblings-Set-Designer Luke Hull erwähnen, den ich glaube schon bei der Folge über die erste Staffel gemacht habe.
Hull mit U, oder?
Hull mit U, ja. Genau wie die Stadt Hallisdal. Mhm. Ich war ja letztes Jahr da.
Hall-Dall.
Kingston upon Hull. Luke Hull ist der Typ, der für eine meiner absoluten Lieblingsserien Tschernobyl, die ja auch viele andere Leute sehr, sehr gut fanden, dieses überragende Set-Design gemacht hat. Und hier hat er auch wieder ganz viele großartige Welten gebaut. Ich weiß nicht, wie die das bezahlt haben. Ich weiß, dass Luke Hull viel baut und weniger CGI macht als andere. Aber das sieht einfach herausragend gut aus. Und wenn man bedenkt, in wie vielen Welten das spielt, in wie vielen Surroundings, Schauplätzen und so, ist das einfach ein überragendes Fest fürs Auge irgendwie.
Aber wenn er mehr baut als andere, heißt das ja nicht, dass er die Hälfte gebaut hat, sondern dass er vielleicht 8% baut und nicht wie in vielen anderen Settings mittlerweile.
Es ließe sich nicht bezahlen, diese Serie, wenn da wirklich 50 oder mehr Prozent dieser Schauplätze gebaut würden. Also ich glaube, in jeder Folge geht ein Mensch über einen Marktplatz oder durch eine Halle oder so, und alles ist bevölkert, alles ist ausgekleidet, und davon gibt es dann in jeder Folge irgendwie 5 bis 10 komplett neue Schauplätze, und alle sehen wahnsinnig gut aus. Also es ist schon Hammer.
Genau, es ist absolut opulent so, und deswegen so, ich möchte auch nicht, dass ihr, die euch das jetzt anhört, mich als Maßstab eurer eigenen Auswahlkriterien für solche Serien nimmt. Ich bin, dass ich da so angepisst von bin, das hat sehr viel mit mir zu tun, und es hat auch viele politische Hintergründe und sowas. Es ist halt erzählerisch, dramaturgisch, inszenatorisch und ästhetisch, optisch ist es High-End, was da passiert.
Genau, die Welt schreibt zum Beispiel
die Welt. Starker Referenzbogen.
Die Welt schreibt ein Fan von der Serie, schreibt Tony Gilroy, das ist der Macher, den wir heute noch nicht erwähnt haben, mit höchster Akribie erdacht und geschrieben, erweitert das Franchise um das Genre echt harte Kost. Und schöner Vergleich, The Wire in einer weit, weit entfernten Galaxie. Und Titus Blome schreibt in der Zeit, das finde ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt, in der zweiten Staffel erzählt Andor von einem Imperium, das sich selbst zu Fall bringt. Das ist das beste Star Wars seit langem. Was die Serie brillant dramatisiert, ist nicht die Heldenreise, sondern die autoritäre Bürokratie des galaktischen Imperiums, die für seinen Untergang mindestens letztlich genauso verantwortlich ist wie die Rebellion. In 12 Folgen greifen über 4 Akte riesige Zahnräder knirschend ineinander, und jeder Charakter ist in deren Angesicht ständig bestürzt, ob seiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Also Fazit von diesem Text, den ich einen sehr interessanten Aspekt ist, der Revolution sind ihre Helden egal. Das ist nämlich ein ziemlicher Anti-Helden-Reise, was auch wiederum sehr Star Wars untypisch ist. So, und Jan, jetzt lasse ich dich in Ruhe.
Ach, danke schön.
Mit meinem, mit meinem Aufruf, mit meiner Begeisterung für Andor. Macht euch da draußen euer eigenes Bild, und wir kommen zu einer deutschen Serie beim kleinen Streamingdienst Paramount Plus. Parallel Me, 8 Folgen, ab Samstag, 26. April, alle verfügbar.
Muss man vorweg sagen, von Jana Burbach, eine der wirklich großen Drehbuchautorinnen in Deutschland, die angefangen hat mit Bad Banks zum Beispiel. Das ist echt mal eine gute Startrampe und da auch gleich mit Preisen überhäuft wurde. Sie erzählt vom Leben der Change Managerin Change Managerin, Toni, deren Leben komplett in Scherben liegt. Wir erfahren das so ganz am Anfang der ersten von 8 Folgen, a 45 Minuten, dass sie ihren Job verliert, ihre beste Freundin wendet sich von ihr ab, ihre Langzeit- und Jugendliebe eröffnet ihr, dass sie eine Familie gründet. Gleichzeitig kommt sie nach Hause irgendwie Silvester zu ihren Eltern und sie sieht, dass die in ihr Kinderzimmer eine Sauna gebaut haben. Also es ist kracht alles irgendwie so in sich zusammen und sie geht daraufhin in so eine externe Storage-Einheit, wo ihre Sachen gelagert sind, und da trifft sie eine Magierin namens Ariadne, ganz toll gespielt von Maria Schrader, finde ich, die ihr einen Schal gibt, einen magischen Schal, mit dem sie in parallele Existenzen eindringen kann, also deswegen der Name Parallel Me. Und von da an sehen wir sie diese 8 Folgen lang, wie sie nicht in jeder Folge in eine, aber insgesamt in mehrere verschiedene Realitäten oder Parallelexistenzen vordringt, die ihr Leben als eine andere Option darstellen, wenn sie irgendwo mal anders abgebogen wäre oder anders abbiegen würde. Das ist ein bisschen konfus, ein bisschen schwer zu erklären.
Das Multiversum, das kennen wir doch seit Marvel.
Das existiert, ja. Okay, aber die machen das ja nicht mit dem Schal, sondern da wird das so als gegeben hingenommen. Hier muss sie, was du schon meintest, an so einem Faden rippeln, und dann ist sie plötzlich sowas wie, also nicht mehr eine gescheiterte Change Managerin, sondern sie ist sowas wie ein K-Pop-Star oder hat eine Alpaka-Farm oder irgend sowas. Und wir sehen ihr dabei zu, wie sie durch diese Existenzen durchgeht, die sich aber natürlich nicht als jeweils eine Optimierung erweisen, sondern als ebenso problematische Daseinsformen. Und das, was die Regisseure Felix Binder, Vanessa Jopp und Sebastian Sorger daraus machen, das ist so eine... Das ist keine Nummernrevue, das finde ich ganz wichtig zu erwähnen. Es ist nicht so, dass es da es wird in verschiedene Existenzen reingefunkt und dann wird gezeigt, was da alles Krasses passiert und sowas, sondern wir erleben, wie diese Hauptdarstellerin, diese Hauptfigur Toni da mit den Menschen interagiert, die sich gleich mit ihr auch verändern und immer wieder neue Charakterzüge, neue Wesenszüge und so weiter entwickeln, wie sie mit denen halt ihr neues Leben austariert. Und das ist, wo wir gerade von dem Produktionsaufwand gesprochen haben. Ich glaube, die sind in ganz schön vielen verschiedenen, teils weit entfernten Drehorten unterwegs gewesen.
Das ist war nicht billig.
Ja. War bestimmt nicht billig, ist von Paramount Plus. Ist angeblich die letzte Serie aus Deutschland, die sie machen, aber es gibt immer noch so eine Kooperation von Gaumont, der Produktionsfirma, zusammen mit Paramount, die weiterhin Stoffe entwickeln. Also könnte sein, dass es da noch mehr gibt.
Ach, die haben sich entschlossen, keine nationalen Produktionen
zu machen. Genau, offiziell machen sie nichts mehr, aber irgendwie geht da noch was weiter. Also es ist ja so wie Magenta oder sowas, die sich auch zurückgezogen haben offiziell. Und es ist dann irgendwie so eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Kommunikation, aber auch so den Wert des Hier und Jetzt und vor allem so die Neugierde, mit der man in neue Situationen begibt, sowas. Du hast auch schon das meiste gesehen, ne?
Ja, das war jetzt das letzte Thema, in das ich eingestiegen bin. Ich habe tatsächlich erst gestern Abend angefangen zu gucken, habe es aber tatsächlich geschafft, 5,5 Folgen von den 8 zu schauen. Ich bin auch bei der, kurz nach der Alpaka-Farm, glaube ich, ausgestiegen. Ich hatte echt überlegt, ob ich dann die 2 Folgen überspringe und dann mir die letzte noch angucke. Aber dann habe ich doch, nachdem ich anfangs doch ein bisschen Probleme mit der Serie hatte, ich finde, die wird immer besser. Mhm. Die wird auf jeden Fall stärker. Und dann wollte ich doch wissen, wie sie es auflösen. Also was dann am Ende für die Toni, gespielt übrigens von Malaya Stern Takeda, klare Hauptfigur dieser Serie, was für die da am Ende rauskommt, weil ich das dann doch auch auch durchaus philosophisch betrachtet ganz interessant finde.
Es ist eine philosophische Serie, es ist auch deswegen meinte ich schon, es ist ein bisschen kompliziert, es ist so eine Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und zurück in die Zukunft, weil
Everything, Everywhere, All at Once, diese Referenz habe ich auch gelesen.
Ja, okay, also es ist halt so Realitäten überlappen sich, Faktoren der früheren Realität kommen in die neue rein, wissen aber nichts von ihrer vorherigen Existenz, und es ist auch immer, wenn diese Toni in eine neue Existenz reingerät, weiß sie nichts von der, sie kommt mit dem Wissen ihrer Existenz da rein und muss sich also immer auf dieses neue Leben komplett einstellen, und diese Leben sind halt wirklich radikal unterschiedlich, also dass sie plötzlich auf so einer K-Pop-Bühne steht und halb Thailand jubelt ihr zu.
Und eigentlich weiß sie gar nicht, ob sie singen kann. Ne?
Weil sie gar nicht singen kann, also zumindest nicht ordentlich, und das ist alles, das ist ein bisschen vertrackt, es verhaspelt sich manchmal auch dabei so ein bisschen, Und es ist auch so, diese Parallelexistenzen sind sehr, sehr explizit. Also es ist, also jede Existenz hat da wirklich, ist irgendwie richtig krass. Es ist selten so, dass es einfach, dass sie halt irgendwie, weiß ich nicht, in der IT-Branche, im Kundenservice arbeitet oder sowas, sondern es muss immer irgendwas sein, was scheppert. Aber ich finde das gerade nach dem Drehbuch von Jana Burbach ist es sehr, 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 sehr mitfühlend und feinfühlig erzählt. Und es ist auch, lebt auch sehr stark davon, dass insbesondere die beiden weiblichen Hauptfiguren, also du hast ja schon Malaya Stern-Takeda erwähnt und ihre beste Freundin Bea, gespielt von Larissa Sira-Herden, die Interaktion der beiden, also diese Gefühlsebene, auf der sie sich aushandeln, wie sie sich ja auch voneinander entfernen, so immer wieder und dann wieder annähern, das ist allererste Sahne, finde ich. Also gerade diese Larissa Sira-Herden ist eine herausragende Schauspielerin.
Kanntest du die vorher?
Ich kannte die vorher, weil die spielt in vielen Sachen immer so tragende Nebenrollen mit und ist einfach, also spielt immer so ein bisschen Hipster-Berlin in der Gegenwart. Immer so Leute, die so im multi-optionalen Raum zwischen 25 und 30 sich aufhalten und alle Türen stehen offen, aber viele davon hauen sie sich auch selbst vor der Nase zu. Und das ist, wie die beiden miteinander interagieren, das ist wirklich umwerfend, finde ich. Und auch, es ist auch toll besetzt bis in die Nebenrollen rein. Ne?
Sowas das
wie,
wäre jetzt auch mein nächster Take gewesen.
Ja,
die Serie hat ja unfassbar große Namen, also die Eltern waren gespielt von Caroline Peters und
Ulrich Nöten.
Ulrich Nöten, genau. Dann haben wir solche Leute wie Golo Euler oder David Cross, der diesen Love Interest spielt. Also das ist wirklich sehr, sehr prominent besetzt. Maria Schrader als Fee, hast du schon erwähnt.
Ja, selbst Theo Treps als ihr Bruder. Das ist der einzige witziger Move, finde ich, in dieser Geschichte. Das ist der einzige, dessen Leben sich in keiner einzigen Episode verändert. Der hat immer
so ein Schnitzelrestaurant.
Und es ist halt, ich finde, die sind alle beseelt, diese Figuren. Also die haben alle eine Relevanz. Das sind nicht einfach irgendwelche FunktionsträgerInnen oder sowas, sondern die haben alle eine Funktion, die zur Geschichte passt und nicht wieder irgendwelche kleine Highlights schaffen soll, die halt irgendwie diesen Existenzwechsel von einer Hauptfigur irgendwie noch ein bisschen schillernder machen sollen. Ich finde tatsächlich, also ich mag diese Serie sehr, sehr gerne. Sie ist eine Hochglanzserie, sie ist mit sehr viel Production Value gemacht und das sieht man ja an und man sieht ja auch an, dass sie diesen Production Value nach außen hin zeigen soll. Aber ich finde trotzdem, dass sie ihre Innerlichkeit zu keiner Zeit so richtig verleugnet. Und das ist eine Kunst, die, glaube ich, sehr viel mit Jana Burbach zu tun hat.
Also ich hatte am Anfang relativ große Probleme mit der Serie, weil ich finde die schon ziemlich bubblegum-haftig irgendwie. Mich hat das Thema interessiert, aber in diesem Thema entwickeln sie eigentlich erst mit der Zeit so eine Tiefe, die mich erreicht hat. Also die Grundidee ist ja erstmal totaler Nonsens.
Total.
Das ist eine Märchengeschichte. Ne? Das ist wirklich, das geht zurück auf diese Narrative von wegen, dir begegnet eine gute Fee und du hast drei Wünsche frei und dann muss man sich genau überlegen, was macht man jetzt mit den drei Wünschen. Ne? Also sie sagt auch, die Fee, also die Schrader, sagt auch irgendwann, wenn vom Schal nichts mehr übrig ist, kommst du nicht mehr weg. Das heißt, so weit bin ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie den Schal am Ende
hat. Der ist super lang, der Schal.
Der Schal ist ziemlich lang. Aber das sind ja erstmal so Quatsch, so kindliche Grundideen. Also, aber so ähnlich war ja auch, ist mir eingefallen, diese Katja Riemann-Serie Reset, wie weit willst du gehen, über die wir hier auch gesprochen haben, die wir ja beide auch ziemlich gut fanden,
wo ich fast
finde, die hat da zwar so ein, zwei Preisnominierungen bekommen, dass die fast ein bisschen untergegangen ist, weil das war eine sehr, sehr gute Serie. In der ZDF-Mediathek müsstet ihr die noch finden. Das war ja auch so eine Geschichte, wo die Grundidee wirklich totaler Quatsch ist. So ähnlich wie hier, märchenhaft, aber wo ich gleich fand, dass sie mehr und mehr Tiefe da reingebracht haben. Und hier hast du jetzt natürlich so, ist es für eine andere Generation gemacht. Ich glaube, es ist so eine Serie, die auch wirklich junge Leute ansprechen soll.
Unbedingt.
War sie mir am Anfang ein bisschen zu bubblegumhaft und diese Welten, in der diese Toni dann fällt, war mir so ein bisschen zu oberflächlich gezeichnet.
Aber das ist auch, sorry, dass ich dich unterbreche, Bubblegumhafte kommt natürlich daher, dass der erste Wechsel, den sie macht, treibt sie, das ein bisschen gespoilert, aber das können wir vielleicht mal machen, so sie landet eben auf dieser K-Pop-Bühne und ist ein Superstar in Ostasien. So, und das ist natürlich erstmal so, bam, vorher ein relativ ruhiges Setting eigentlich, und dann ist da so eine Kreischbühne. Das ist ein ganz schöner Sprung, und das ist auch, glaube ich, eine Richtungsentscheidung, die sie da vornehmen, weil dann Leute auch abspringen können davon, weil das plötzlich zu bunt ist und so weiter. Aber wer über diesen kleinen Knubbel hinwegkommt, der kriegt halt tatsächlich sehr viel menschliche Interaktion und relativ, also gemessen am Thema, relativ wenig magische Momente. So, das ist tatsächlich, irgendwann ist es nur noch, dass einmal am Faden gezogen wird und dann bist du irgendwo und dann musst du damit klarkommen, wo du bist.
Und mit jedem Leben, was sie neu entdeckt, kriegen eigentlich die Charaktere, die ja immer ähnliche bleiben, ihre Umgebung, ihre Eltern, ihr Bruder, der Love Interest, die Freundin, kriegen neue Aspekte.
Ja.
Und deswegen sage ich, muss man da, wenn man am Anfang ein bisschen sagt, oh, was empfehlen die denn dabei auch einen noch, das ist ja ziemlicher Quatsch, das ist vielleicht was für meine Kinder oder so, kriegt schon eine Tiefe, und es kriegt auch so eine Ideentiefe, wie zum Beispiel, dass man irgendwann lernt, alle Leben sind gleich real, sie passieren nur auf parallelen Zeitschienen, und wenn die Toni jetzt irgendwas macht in diesem Leben, was sie mal kurz ausprobiert hat, hat das für alle, die in diesem Leben bleiben, ewige Konsequenzen. Das macht ihr die Fee irgendwann klar. Ne? Und für mich ist das irgendwie so eine Serie, und deswegen passt sie auch gut zu dieser Alterszielgruppe, sage ich jetzt mal, der 20- bis um die 30-Jährigen. Das geht letztendlich um dieses Meer der Möglichkeiten, was man im Leben hat. Was natürlich gerade bei uns, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo es einem einigermaßen gut geht, oder ja, nicht alle leben so, aber sagen wir mal so, den jungen Menschen, denen es einigermaßen gut geht in unserer Gesellschaft, die leiden ja oft unter diesem Meer der Möglichkeiten. Ja? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben nach dem Abi oder sowas beispielsweise? Und da ist das eine sehr kluge Reflexion eigentlich. Da liegt eine sehr zeitgemäße Geschichte drin, ne? wo Leute, junge Leute nachdenken über die Frage, warum kann ich denn nicht mit einem Leben glücklich sein? Warum ich kann mich nicht entscheiden, und die da unheimlich drunter leiden.
Ja. Also auch dieser Treueverlust, also Treue zu sich selbst, so dass man sich irgendwie dieses Narrativ, dass man sich irgendwie permanent verändern muss, und dass wenn du irgendwie 25 Jahre im selben Job bist, dass du halt stagnierst und so weiter, was halt gar nicht sein muss, was sein kann, das wird ausgehandelt da drin. Also es wird nicht aus diskutiert, sie liefern uns jetzt auch keine Lösung, aber sie liefern uns dabei Denkansätze. Aber es bleibt trotzdem eine Unterhaltungsserie. Also sie ist halt auch einfach sehr amüsant, und sie hat auch sehr viel Humor. Also auch gerade so diese Figur des Golo Euler, der so ihr Chef ist, der dann irgendwie.
Das ist
irgendwie
so der Arsch, ne?
Das ist so ein Arsch, der ganz viele Facetten in der Arschlochigkeit entwickelt.
Genau, die Facetten des Arschlochs.
Aber eben auch, weil Golo Euler ja auch eigentlich einer von den, also der wird ja auch gerne so als süßer Typ besetzt, so als Familienvater, den alle lieb haben und sowas. Und der darf hier auch mal so ein bisschen auf die Kacke hauen, was seine dunklen Seiten anbetrifft. Und das ist so, also alle haben halt hier, alle Facetten, die sie spielen, sind halt irgendwie, sind tatsächlich bunt und schillernd und variabel.
Ja.
Und es ist jetzt, ich finde auch tatsächlich, wenn ich jetzt Ende des Jahres meine Bestenliste zusammenstelle, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie ganz oben landet. Könnte mir aber vorstellen, dass sie mit drauf gerät, weil sie einfach wirklich, wirklich einen großen unterhaltsamen Eigensinn versprüht und so diese Mischung aus Melodramatik und Tragik und Humor ganz gut hinbekommt und sowas. Also ich finde, das ist eine gute Serie, die man einfach echt gut angucken kann und die ich bis zum Ende geschaut habe, was mir nicht immer passiert. Also selbst wenn ich drüber schreiben muss, schaffe ich es nicht immer alles zu schauen, und hier 8x45 Minuten fiel mir leicht, so, weil das wirklich einfach hat mich gut unterhalten.
Am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich dir eine WhatsApp schreibe. Was soll das? Warum müssen wir diese Serie besprechen? Ich war am Anfang wirklich ein bisschen angepisst. Aber diese Serie hat absolut ihre Relevanz, und die hat mir dann doch relativ viel zu denken gegeben. Und ich musste vielleicht das zum Abschluss, ich musste an ein Interview denken, was ich mal vor irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren mit dem, damals habe ich noch Musikjournalismus gemacht, als eines von mehreren Feldern. Kennst du diesen amerikanischen Songwriter William Fitzsimmons?
Boah, das ist ja der so flüstert immer.
Ja, genau, ja.
Ich kann ihn nicht mehr hören.
Nee, es geht jetzt gar nicht darum, ob man dessen Musik mag oder nicht, aber der Typ, der war damals, als ich ihn interviewt habe, war so ein bisschen besonders, dass der einerseits Songwriter war, aber auch Psychotherapeut.
Mhm.
Und der hat mir mal in so einem Gespräch gesagt, was es heißt, erwachsen zu sein. Das habe ich irgendwie nie vergessen. Und zwar, Erwachsensein war für William Fitzsimmons die Situation, dass man im Leben immer gleichzeitig wie die guten und traurigen Aspekte oder Momente fühlen kann. Also diese Gleichzeitigkeit des Fühlens, man erlebt etwas und es ist gleichzeitig traurig und positiv oder traurig und uplifting. Und dass das im Prinzip ein Wesen des Erwachsenseins ist, wogegen halt Kinder oder Jugendliche immer nur im Moment entweder ganz glücklich oder ganz traurig sind. Und ich finde, um diesen Prozess, dass also ein Leben nie perfekt ist, ne, keines dieser Leben von Toni, in das sie reingerät, ist perfekt. Alles hat gleichzeitig schöne, positive und traurige Aspekte.
Ja, okay.
Das finde ich ist ein sehr, sehr schönes oder sehr tiefes Learning, was ich aus dieser Serie.
Ja, also guter, auch ein guter Gedanke von William Fitzsimmons. Aber also ich selber merke an mir, dass die Situation in aller Welt mir zusehends die Möglichkeit gibt, einfach nur noch schlecht gelaunt zu sein. So, aber vielleicht.
Es geht ja auch mehr um das persönliche Leben und die intimen Dinge, die man so gar nicht so sehr
wie
auf die Welt blickt. Okay. Kommen wir zu unserem dritten Thema. Mord auf dem Inka-Pfad, einer der sperrigeren Titeln in diesem Fernseher.
Sehr deutsch, der Titel. Sehr, sehr deutsch.
Ist seit 19. April in der ARD-Mediathek zu finden, ist True Crime, ist ähnlich schlank wie ein anderes True Crime-Format Spuren, über das wir uns hier schon mal sehr positiv geäußert haben, in einem der zurückliegenden Podcasts, nämlich 4x45 Minuten. Und ja, und linear kann man das Ganze auch nochmal, ich erwähne es mal, weil es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch bevorsteht, zweimal Primetime am 30. April und am 1. Mai im 1. um 20.15 Uhr, also viel prominenter kann es nicht sein. Und es geht um den, ja, einen wahren Fall, um den rätselhaften Mord an einer deutschen Touristin in den peruanischen Anden heißen die Berge da in Südamerika. 1997 ist der passiert und da wurde die in New York lebende deutsche Wissenschaftlerin Ursula Glück ermordet. Nicht irgendwo, sondern auf diesem berühmten Inka-Pfad in Peru, 33 Kilometer langer Anstieg, den man so in 3 bis 5 Tagen bewältigt, weil es in großer Höhe stattfindet. Über einen Gebirgspass auf alten Inka-Wegen nach Machu Picchu. Ne?
Picchu
spricht man. Ich kannte das vorher nicht, auch wenn es wohl die berühmteste archäologische Stätte Südamerikas ist. Also diese Ursula Glück, gespielt von Amelie Kiefer in dieser True Crime-Serie, die wurde auf dieser Wanderung von ihrem etwas jüngeren israelischen Ehemann begleitet. Der heißt in der Serie Jonah Kepler, gespielt von Thomas Brenn. In Wahrheit heißt der Mann allerdings Ilan Tesla. Und nachdem erstmal, die werden überfallen oder die Geschichte ist die, dass sie überfallen werden, als sie nachts an diesem Trail dann zelten, die Nacht da verbringen in ihrem Zelt. Der Ehemann sagt, es kamen zwei Räuber, zwei Männer, die sie überfallen haben und der eine hat seine Frau sozusagen im Schlafsack im Zelt erschossen. Die lebt dann noch ein paar Tage weiter, stirbt dann kurze Zeit danach in einem Krankenhaus. Und ja, die Nina Gummisch spielt die Ermittlerin in diesem Fall in München. Und die Geschichte ist praktisch so, dass man relativ schnell überlegt, Moment mal, stimmt diese Geschichte des Ehemanns? Es gibt Verdachtsmomente, der Ehemann könnte seine Frau selbst erschossen haben und letztendlich erzählt diese Untersuchung in der Realität und in dieser Serie davon, wie diese Ermittlerin diesem Fall nachgeht.
Genau, wird zur Befragung eingeladen, erstmal als Zeuge ganz einfach und sie kriegt relativ schnell, also auch anders als ihre Kollegen, also alles Männer in ihrer Umgebung, auch damals wahrscheinlich war sie als Frau noch sehr viel weniger verbreitet in solchen Dezernaten. Und die sind, glauben das halt alle, glauben, der Fall ist gelöst und sie kriegt halt erste Zweifel an ihm. Und dann erleben wir ja auch so ein, das ist ja dieser Ermittlungsrealismus, den du schon bei Spuren angesprochen hast, sowas. Es ist relativ zugespitzt. Es ist ja natürlich auch Real Crime, da ist das auch noch angebrachter.
Ja.
Und wir erleben tatsächlich, wie sie sich mit einem Kollegen und einem Chef langsam so auf diesen Tatverdächtigen zu, also der vom Zeugen zum Tatverdächtigen wird, zubewegen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt, also ich meine, die meisten Leute werden das nicht kennen, ne? Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, worauf es hinausläuft.
Also man kann,
ich habe noch nie was gehört von dieser Geschichte.
Ja, vorher. Es ist interessant, wenn man sich, also wir beide sind ja, wie schon oft erwähnt in diesem Podcast, keine True Crime Fans, also wir hören uns nicht in unserer Freizeit True Crime Podcasts an, aber es gibt ja unglaublich viele Leute da draußen, die tun dies. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen für die großen Kriminalfälle der Bundesrepublik interessiert, hat man davon schon mitbekommen, weil der Fall war halt sehr, sehr groß. Einmal, weil da 120 Zeugen insgesamt befragt wurden, 16.000 Seiten Ermittlungsakten und der Fall war auch besonders, weil erstmals, glaube ich, ein Israeli, also der Mann von ihr war ja Israeli oder ist Israeli, der lebt noch, in Deutschland angeklagt wurde. Ne?
Ja.
Also ich hab aus der Welt, schon wieder die Welt, 2001.
Zitierst du immer auf Springer zu zitieren, ist ja fürchterlich.
Also habe ich einen Zeitungsartikel gefunden heute Morgen beim Googlen von 2001. Da steht, in München beginnt am heutigen Montag einer der größten Indizienprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte, wie ihn Rechtsanwalt Peter Gutmann nennt. Vor dem Münchner Landgericht 1 verteidigt er den 30-jährigen Ilan T. gegen den Vorwurf des Mordes. Auf dem Inka-Pfad in Peru soll der Angeklagte im Januar 1997 seine Ehefrau, die Münchner Krebsforscherin Ursula Glück, mit einem Kopfschuss getötet haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass dieser Fall damals schon relativ viel Aufsehen erregt hat und er ist ja auch deswegen jetzt fiktional in Szene gesetzt worden, weil es eben so besonders ist, weil die mit einer riesigen Mannschaft von Spurensicherern und Ermittlern dann tatsächlich irgendwann diesen Inka-Pfad laufen, um dieses ganze Verbrechen nochmal nachzustellen.
Ja, aber hast du das verstanden, warum sie das? Ich meine, das war ein Mord. Mord ist schlimm, sowas. Ne? Aber ich meine, es gibt davon ja immerhin pro Jahr, also damals noch, gab es davon 3.000 in Deutschland. So. Mittlerweile haben sich diese Zahlen halt radikal nach unten bewegt, auch wenn Bild und AfD was anderes behaupten. Aber ja, es ist halt...
Ist das so? Also es gibt viel weniger Morde heute
viel
als früher?
Viel weniger, ein Bruchteil dessen. Jetzt vor kurzem polizeiliche Kriminalstatistik ist wieder leicht angestiegen, aber wirklich nur um wenige Prozent, aber früher war das ungleich mehr.
Also ich weiß, dass es heute sehr viel weniger Verkehrstote gibt als
auch
früher, seit es die Airbags und die Gurtpflicht gibt, aber die Morde sind tatsächlich auch
weniger. Ja, also die Kriminalstatistik unterscheidet da jetzt nicht, sie sagt halt Mord und Totschlag und das Ganze dann auch noch mit den Versuchten dazu, deswegen ist die manchmal so ein bisschen verwaschen die Statistik, aber das waren in den 90ern, auf dem Peak 1993 waren es glaube ich 3.500 oder sowas und heute sind es 2.000 und darunter aber auch die Unvollendeten, also es ist sehr viel weniger geworden. Mhm. So. Egal, jeder Mord ist schlimm, jeder Tote ist einer zu viel und trotzdem habe ich mich ein bisschen gefragt, warum sie dieser Frage in dieser Serie gar nicht nachgehen, wie denn, woher denn dieses Interesse eigentlich entstanden ist, das polizeiliche, mediale kann ich eher noch verstehen und diese Geschichte mit dem Israeli, der erste, der unter Mordverdacht in Deutschland stand, das ist auch alles interessant und hat das was damit zu tun, dass das Opfer mit Alois Glück verwandt war, also irgendwie nicht ersten Grades, aber schon sowas wie zweiten, also Nichte oder sowas
ja.
Der damals halt CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag war, glaube ich.
Ja.
Und das ist halt so, warum fahren die da, die sind da mit 25 Leuten 10 Tage nach Peru gefahren und haben da Ermittlungsarbeit geleistet. Normalerweise fangen die Kostenstellen schon an zu meckern, wenn du mit 3 Leuten irgendwie nach Wuppertal fahren
sollst. Du, das ist wirklich interessant, dass du diesen Aspekt des unfassbaren Aufwands ansprichst, weil ich habe ja sowohl mit Nina Kunzendorf zu Spuren als auch jetzt mit Nina Gummich zu dem Inka-Pfad ein Interview geführt.
Mhm.
Und beides Mal, also sie spielen beides Mal, beide Frauen, beide Schauspielerinnen spielen die Hauptrolle der Ermittlerin. Und ich habe beiden die Frage gestellt, nicht weil ich jetzt irgendwie moralisch irgendwie anders denke oder so, aber es hat mich einfach mal interessiert, was sie davon halten, dass da mit einem unfassbaren Aufwand, unfassbaren Kosten, unglaublicher Man- und Women-Power versucht wird, ein Verbrechen, ein Mord oder in dem anderen Fall 2 Morde oder 3 Morde aufzuklären, wo doch sehr viele andere Todesfälle irgendwie... ja, einfach so hingenommen wird. Die konnten mir beide diese Frage nicht perfekt beantworten, aber ich glaube, ein Grund dafür, warum viele Leute so von True Crime fasziniert sind, ist praktisch dieses alte Argument, dass da versucht wird, ehrenhaft sozusagen eine Ordnung wiederherzustellen.
Das heißt,
wenn schon alles hier scheiße läuft auf der Welt und wenn schon alles irgendwie ungerecht ist, hier in diesem Fall, in diesem Mordfall, setzen wir alle Hebel in Bewegung und scheuen keine Kosten und Mühen, um die Wahrheit herauszufinden. Und das ist, glaube ich, manchmal gelingt das in diesem Apparat der Mordermittlung, dass man einfach sagt, nein, wir wollen es jetzt bis zum Ende durcharbeiten. Ja, und in vielen anderen Fällen, an anderen Ecken und Enden der Gesellschaft funktioniert es halt nicht.
Naja, aber das erklärt, warum Morde intensiver ermittelt werden als Raub oder also auch Vergewaltigung und so weiter. Das ist, weil das halt das ultimative Verbrechen ist, das halt auch als einziges nicht verjährt. Also deswegen ist es so, dass darin versichert sich eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft schon ihrer Menschlichkeit und ihrer Funktionsfähigkeit, genauso wie sie sich halt auch am Beispiel dessen, dass sie sich alle immer so um Kinderrechte bemühen, wenn es halt einfach nur darum geht zu sagen Kinderrechte, daran versichern sie sich auch ihrer Menschlichkeit so ein bisschen, selbst wenn sie an vielen Ecken gar nicht mehr existiert. Aber es erklärt sich für mich immer noch nicht, warum sie hier ausgerechnet in diesem Fall diesen Monsteraufwand betrieben haben. Und ich hätte es interessanter gefunden, wenn sie es gemacht hätten, aber ich finde diese Serie, um jetzt auch so einfach auf das Filmische zu sprechen zu kommen, ich finde sie trotzdem sehr gut gemacht. Ja. Ich finde Nina Gummig spielt das ganz, ganz, ganz hervorragend. Das ist auch wirklich eine Frau, eine Schauspielerin, der man im realen Leben nicht mit diesen blitzenden Augen gegenüber sitzen möchte, wenn sie einen auf dem Kicker hat, sowas, ne? Weil die sehr, sehr energisch sein kann. Also die Figuren, die sie spielt, generell, die sind sehr dringlich. Und
wir haben sie ja auch schon besprochen hier als Alice Schwarzer, wo sie ja eine meisterhafte Leistung hat.
Also war wirklich ein Meisterwerk, sowas, ne? Also so, die kann wirklich Personen und Figuren Dringlichkeit verleihen. Und das ist hier so, sie hat Witterung aufgenommen und man wünscht niemandem, dass diese Figuren, die von Nina Gummig verkörpert werden, deine Witterung aufnehmen, wenn du was auf dem Kerbholz hast, weil sie kriegt dich.
Übrigens, das habe ich auch mit ihr drüber gesprochen. Es ist ja im Gegensatz jetzt zum Beispiel bei Spuren, wo es diese Ermittlerin, die Kunzendorf spielt, nicht wirklich so gab. Das war ein Mann. Hier gibt es ja wirklich eine Ermittlerin. Also diese Figur ist real. Aber, das hat mir die Nina Gummig auch erzählt, die ist komischerweise, genau wie ihr Kollege, kurz nach Beendigung des Falls hat die sozusagen den Job verlassen. Mhm. Die haben sozusagen aufgehört. Ob jetzt freiwillig oder nicht ganz freiwillig, weiß man nicht. Aber vielleicht kam ja dann irgendwann der Mensch von der Kostenstelle und sagt, unsere ganzen Rücklagen vernichtet.
Ja, aber das ist genau das. Ja. Ich finde, dass dieser Fall hat viele Facetten, die so ein bisschen ausfransen. Und dafür hält sich diese Serie ein bisschen zu stark in diesem Ermittlungsaspekt auf. Aber was ich schon meinte, so, oder was wir beide meinten, das ist vielleicht jetzt so ein neuer Move, der seit Spuren halt irgendwie jetzt weitere Formate nach sich zieht. Das ist eine gewollte Zuspitzung. Ich finde es dadurch unauserzählt, aber nichtsdestotrotz sind diese ganzen Verhörszenen, die sie zum Beispiel zeigen, auch die Reenactments, also nicht die Reenactments, sondern die Rückblenden in diese Zeit, wo sie halt auf dem Trail sind und so weiter, das ist alles schon auch filmisch sehr gut gemacht. Sie arbeiten viel mit so Untiefen und Tiefenschärfen, sehr viel mit natürlich, glaube ich, bin dem jetzt nicht so ganz auf den Grund gegangen. Und auch so diese wachsende Nervosität des Tatverdächtigen, der ja halt immer mehr in die Enge getrieben wird und dessen Alibis und alles irgendwie immer weiter zusammenklappt, das ist schon sehr, sehr gut gemacht und auch gut gespielt von dem Schauspieler, den ich vorher gar nicht kannte.
Also was ich ja auch fand in der ersten Folge, geht es ja auch ganz stark um diese Beziehung der Eheleute. Ja. Also es steht ja hier dieser Verdacht im Raum und wer es jetzt wissen möchte, der kann das innerhalb von 5 Sekunden googeln. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich den Fall auch nicht kannte, als ich die Serie gesehen habe. Ich habe mich dafür entschieden, nein, ich gucke mir erstmal die Serie an.
Ja, finde ich auch empfehlenswert.
Würde ich auch empfehlen, aber natürlich steht dieser Verdacht im Raum, war der Mann es jetzt oder war es nicht? Und gerade in der ersten Folge ist das so ein Kammerspiel der Naheinstellungen und Blicke und Gesten, wo wir vor allem etwas über diese Beziehung zwischen diesen beiden Eheleuten erfahren, die durchaus leidenschaftlich ist. Also es ist jetzt keine erkaltete Beziehung, die haben da irgendwas sehr, sehr Tiefes miteinander. Und umso erschreckender ist es ja die Vorstellung, dass dieser Mann vielleicht kaltblütig über einen langen Zeitraum diesen doch sehr brutalen Mord, also seine Frau im Zelt zu erschießen und das einem Gangster, einem Wegelagerer in die Schuhe zu schieben, ist es schon sehr, sehr erschreckend. Und das Ganze wird ja von Altmeister Rolf Basedow, dem alten Dominik Graf Buddy, ist es geschrieben worden. Das ist übrigens auch der gleiche Drehbuchautor, der die Serie Im Angesicht des Verbrechens geschrieben hat. Also schon jemand, der schreiben kann, der das sehr gut gemacht hat. Nina Wolfrum hat Regie geführt, auch eine gute Regisseurin, finde ich. Nicht so?
Ich
habe mir irgendwas gemerkt von ihr, ein, zwei Sachen, die ich gut fand, aber ich habe jetzt nicht ihre Filmografie-Liste.
Ich bin überhaupt kein Fan von der. Ich finde, die macht sehr plakative Sachen. Letztes Jahr hatten wir einmal diese so eine vierteilige Serie von ihr mit diesem Mann, der in Mordverdacht gerät. Also mir fällt gerade der Name nicht ein, der irgendwie seine Frau umgebracht hat und dann wird immer so in Rückblenden erklärt, warum er das getan hat. Ich finde, das ist sehr, sehr, sehr aufdringlich, was sie macht. Und es ist mir sehr, sehr
aufdringlich. Du magst die Bildsprache nicht.
Ich mag Nina Wolfrums Bildsprache gar nicht. Und ich mag auch vor allen Dingen nicht ihre Zuspitzung auf Effekte und so weiter. Also ich bin gar kein Fan von ihr.
Aber vielleicht ist es in der Kombination mit Rolf Basedow, der ja auch so ganz stark diesem Realistischen verpflichtet ist, was ja dann auch in den fiktionalisierten Sachen mit Dominik Graf, wie beispielsweise Im Angesicht des Verbrechens, immer einfach ein sehr guter Zugang war auf Kriminalgeschichte.
Finde ich auch. Also damals waren wir noch Kinder, hieß, glaube ich, diese Serie oder so ähnlich. So.
Ach, die hast du gesehen. Haben viele Leute gesprochen, weil es ja auch viele Fans gab. Ich habe die gar nicht gesehen.
Es gab voll viele Fans. So, hat sogar, glaube ich, Preise gewonnen und sowas. Ich habe das nicht verstanden. Aber es ist jetzt auch ein Randaspekt. Okay. So, ich finde tatsächlich, das ist eine gut gemachte Serie. So, ich finde, sie hat ihre Möglichkeiten nicht ausgenutzt, weil sie noch sehr viel mehr Erinnerungs- und Erzählräume geöffnet hätte, die einfach nicht beschritten worden sind. Aber das ist eine inszenatorische Entscheidung von den Kreativen dahinter. Und wenn sie die gefällt haben, ist es okay. Und ich glaube, True Crime Fans werden damit bestens bedient von dieser Serie.
Ich glaube auch, die ARD hat so ein bisschen so ihre True Crime Begeisterung entdeckt, weil nach Spuren und Mord auf dem Inka-Pfad gibt es bald schon wieder einen True Crime Film ohne jede Spur, der Fall der Nathalie B., das geht irgendwie um so eine entführte Triathletin. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
Österreich, glaube ich.
Kollegin von mir hat den besprochen.
Ja.
Aber es ist ja auch nachvollziehbar.
Die Wirklichkeit schreibt die besten Drehbücher.
Genau, und wenn man es schafft, immer diesen etwas naturalistischen oder diesen stark naturalistischen Ansatz zu pflegen in Bezug auf Kriminalgeschichten, wie wir das jetzt eben bei Spuren und beim Inka-Pfad erlebt haben, dann muss ich sagen, ich gucke mir lieber sowas an, als die 500. Idioten-Krimi-Geschichte, die man sonst da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen bekommt, zur Primetime.
Ja, das stimmt schon. So. Ne? Und das ist halt, also ich glaube auch gerade so Fiktionen funktionieren immer in Clustern, wenn wir gleich von Sterben für Beginner sprechen, so da ist jetzt auch, da kommt dann gleich die nächste Serie, die heißt Drunter und Drüber und ist irgendwie spielt mit Julia Jentsch und wie hieß noch ihr Partner in diesen Alpen-Krimis?
Nicolas
Ovtcharek, die spielen da halt irgendwie, sind betreiben da einen Friedhof, einen ganz skurrilen und so weiter. Das heißt,
da reden wir ja vielleicht nochmal drüber hier, oder?
Da werden wir bestimmt hier drüber reden, weil das, glaube ich, ein fettes Ding ist. Aber so eben jetzt, Sterben ist halt...
Sterben ist das neue Trendthema.
Ein Trendthema. So, da gab es ja auch irgendwie Anke Engelke als Trauerrednerin unlängst und so weiter. So, es ist halt
das
sowas.
War diese Netflix-Serie, ne?
Mhm.
Das hat letzte immer, Wort hat, oder so ähnlich.
Sowas, genau, ja, genau, das letzte Wort. Hat immer Konjunkturen und eine Konjunktur, die noch nicht annähernd den Peak erreicht hat, ist, glaube ich, einfach True Crime. So.
Ja, ich meine, beim Sterben hat man natürlich eine hundertprozentige Zielgruppe, weil alle, die wir hier im Podcast reden oder zuhören, werden irgendwann sterben.
Genau, aber das ist auch genau das, was diesen Film Sterben für Beginner so ausmacht, weil da geht es ja vor allem auch um diese Bereitschaft, sich mit unserer eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, wenn ich gleich mal einsteigen kann.
Unbedingt, nicht, lieber Jan.
Es geht um einen Berliner Alltagsprokrastinierer, dessen bester Freund einen Hirntumor diagnostiziert bekommt und daraufhin fängt dieser Kindskopf, Erik heißt er, wie auch derjenige, der die Vorlage dieses Films geschrieben hat, Erik Wrede, fängt an, sich mit dem Tod zu beschäftigen und um das ein bisschen zu verfeinern, zu tunen, fängt er in einem Beerdigungsinstitut also einem ganz klassischen Institut, wo der Leiter von Peter Kurt gespielt wird, der so ein bisschen abgebrüht und eigentlich gelangweilt ist von seinem Beruf. Old Fashioned, genau, da fängt er an und findet darin einerseits so ein bisschen seine Berufung, weil er merkt, dass er mit Hinterbliebenen oder den Hinterbliebenen von Gestorbenen ganz gut umgehen kann und andererseits findet er eben genau das, einen neuen Umgang mit der Vergänglichkeit und du erlebst ihn immer diesen Erik, der von Edin Hasanovic gespielt, oder Edin,
Weißt du, ich glaube, Edin Hasanovic.
Edin Hasanovic gespielt wird, der findet darin halt irgendwie ein bisschen zu sich selbst und gleichzeitig hilft aber auch anderen dabei, zu sich selbst zu finden in dieser Situation, dass ein junger Mensch stirbt, was halt eigentlich schon deshalb nicht angebracht ist, weil seine Freundin hochschwanger ist. Und das ist interessanterweise ein Film. Es wird ja gar nicht mehr so viel gemacht, wenn man so wuchtige, opulente, lebensumfassende Themen hat, sowas. Aber ja, hier ist es tatsächlich mal von Christian Klant auf 90 Minuten zugespitzt.
Wobei ich es interessant fand, der Sterben für Beginner steht ja schon seit 4. April in der ZDF-Mediathek und ist in der Primetime am Montag, am 5. Mai um 20.15 Uhr zu sehen und in der Mediathek steht eine 15 Minuten längere Fassung.
Ach.
Also zu sagen, ich glaube, sie nennen es sogar Director's Cut.
Okay, und der ist dann 105 Minuten lang?
Ja, ich glaube, der ist eine Stunde 45.
Okay, genau. Aber ich glaube, ich habe die Kurzversion dann gesehen.
Echt?
Also so in Presse. Also weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet, glaube ich, weil er auch kurzweilig war, der Film. Also der ging halt auch so, lief gut rein.
Dann habe ich doch vielleicht 15 Minuten mehr als du
gesehen. Hast du 15 Minuten mehr als ich. So. Ja. Also wie fandst du ihn denn?
Fand ich den?
Nun ja.
Also erstmal ist es ja eine sehr seltsame Doppelerzählung. Einmal über diesen sterbenden Freund und seine schwangere Freundin. Also es ist halt der beste Freund von dieser Edin Hasanovic-Figur, der da stirbt am Hirntumor. Das ist so ein total überdrehter Kindskopf, der irgendwie so eine 80er-Jahre Hardrocker-Frisur trägt. Und dann macht er gleichzeitig, weil er seinen Job im Musikbusiness als Promoter irgendwie verliert, was aber übrigens der wahre Hintergrund von diesem Erik Wrede ist. Der war tatsächlich im Management tätig, im Musikmanagement und hat relativ bekannte Künstler wie Selig, Westernhagen und Polarkreis so mitgemanagt. Er war auch DJ und irgendwie ist er da rausgeflogen oder wollte Schluss machen und dann hat er tatsächlich sich also sozusagen den kompletten Turnaround gemacht und ist in die Bestattungsbranche gewechselt. Das ist die wahre Geschichte.
Die wahre Geschichte, ja.
Erik Wrede. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch stimmt, weil ich diese Sachen von Erik Wrede nicht gehört oder gelesen habe, dass sein bester Freund am Gehirntumor gestorben ist. Wahrscheinlich gibt es da einen wahren Kern.
Ich glaube, das ist der wahre Kern. Also das liegt an seinem Freund. Also wir sagen jetzt hier gar nicht, ob er stirbt, weil das auch gar nicht darum geht es auch nicht in dieser Serie. Ja. Es geht nicht darum, zu schauen, ob das alles wirklich aufs Ultimative hinausläuft, sondern wir erleben vor allem Menschen, die komplett im Hier und Jetzt leben.
Ja.
Also insbesondere auch der Alex, also der mit dem Hirntumor und seine Freundin, die halt gerade jetzt schwanger ist, also auch kurz vor der Geburt steht, die werden von Max Hubacher und Svenja Jung gespielt,
ja.
die haben wirklich gerade überhaupt gar keinen Kopf eigentlich sich um die weiter entfernte Zukunft zu kümmern, weil die jetzt vor ihnen liegende Zukunft gerade schon sehr, sehr virulent ist und sehr viel Zeit erfordert. Und genau das halt so diese Multi-Optionsräume, die du vorhin schon mal angesprochen hast, die generell in solchen Stoffen halt
eigentlich ist
von
es
Bedeutung
genau
sind.
Diese Altersgruppe, die wir da sehen, das sind so um die 30-Jährige,
um die 30, genau.
Die diese Parallel-Me-Probleme haben,
ja.
Aber die haben jetzt ganz andere Probleme, weil es geht ums Sterben.
Ja, ja, und also wirklich um eine Zukunft, mit der sie sich noch gar nicht, also um einen Optionsraum, mit dem sie sich noch gar nicht befasst haben. Und das soll, also in dieser extremen Jetztzeitigkeit plötzlich diese Endlichkeit mit reinzubringen, das ist schon mal ein guter Move der Geschichte. Und ich finde auch tatsächlich, dass sie sehr, sehr gut gespielt wird. Also ich bin großer, großer Fan von Svenja Jung. Ich finde, die spielt...
Svenja Jung ist toll.
Sie ist wirklich toll.
Die spielt
also ihren Realismus, den sie spielt, spielt sie selbst dann, wenn es so ein bisschen artifizieller wird, wie in ihrem, wie in Showpalast-Formaten und sowas, wo sie immer mal wieder reinpoppt, sowas. Das ist wirklich eine sehr, sehr gegenwärtige, authentische Figur. Ich mag die sehr, sehr gern. Eine tolle Ausstrahlung. Dieser Max Hubacher, der spielt jetzt übrigens gerade, hat er so eine Serienkrimi-Rolle bekommen, wo er total anderer Typ ist, überhaupt gar nicht flippig oder sowas.
Max Hubacher ist ein gutes Stichwort, weil du hast mich vorhin nach meiner Meinung, wie fandst du es oder so, hast du mich gefragt, aber es war mir schon fast ein Schritt zu früh. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dieser Figur Alex, also mit diesem Typ, der den Gehirntumor hat und auch mit dieser Art, wie diese Freundschaft zwischen diesem Erik und diesem Alex dargestellt wird. Das ist so dieses Buddytum, die ganze Zeit tun sie raufen und sich gegenseitig, diese Bromance, das ist mir alles ein bisschen over the top in der Darstellung. Auch diese Kindsköpfigkeit von diesem Alex und wie er, der dann diese Diagnose erhält und so. Also so toll, bodenständig, wie Svenja Jung das spielt, war ich mir nicht sicher, ob wie Max Hubacher, den ich auch schon in anderen Rollen sehr gut gesehen habe. Der hat zum Beispiel in diesem Rammstein-Film, also über diese Rammstein-Katastrophe, eine Hauptrolle gespielt.
Sehr wandelbarer Typ.
Ein ganz leiser Film. Das war ein Schweizer, ne, dieser Max Hubacher. Also das ist sicherlich kein schlechter Schauspieler, der hat ganz andere. Aber ich weiß nicht, ob mir die Art so gefällt, wie sowohl er als auch der Edin Hasanovic, den wir ja sowieso als Hans-Dampf-Typen kennen, ne? Der hat ja auch diese Late-Night-Talkshow. Das ist schon auch ein Teil seiner Persönlichkeit, so dieses ich gehe extrem, dieses extrem Extrovertierte und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen einen leicht leiseren und weniger plakativen Film gewünscht, ohne dass ich den jetzt schlecht fand.
Ah, ich finde ja, dass sie tatsächlich sich in entgegengesetzte Richtung entwickeln. Also man merkt auch, Edin Hasanovic ist toll, wenn er leise ist und fürchterlich, wenn er laut ist.
Genau.
Sowas, ne? Und das ist so,
aber er ist auch öfter auch mal laut.
Genau, aber er steigt hier vor allem laut ein. Also er ist so ein Musikmanager, der völlig auf Koks irgendwie so ein Konzert feiert und dann legt er sich aber irgendwie mit dem Tourmanager an und kündigt seinen Job. Ich glaube, er kündigt ja selber. Ne? Und es ist halt so, dass seine ersten, weiß ich nicht, 60 Worte werden gebrüllt. So wie man Edin Hasanovic in seiner bescheuerten Late Night kennt.
Genau, wir hatten ja mal, ich habe mir da auch mal ein paar Folgen angeguckt, das braucht man irgendwie nicht.
Unerträglich, ne? So. Ja. Und das ist aber bei seinem Freund, also bei Max Hubachers Alex, ist es ein bisschen umgekehrt. Der ist am Anfang gar nicht so richtig laut eigentlich, aber je mehr er merkt, dass ihm was ultimativ Beschissenes bevorsteht, desto mehr flüchtet er sich in so Zweckoptimismus und Zweckhumor und Zweckalbernheit und so weiter. Der wird immer wilder und immer lauter und wird dann natürlich irgendwann auch wieder leiser, wenn er merkt, ey scheiße, hier ist echt die Kacke am Dampfen.
Ja.
Aber das ist halt purer Eskapismus und ich kenne solche Typen tatsächlich, also auch gerade wenn man so in St. Pauli wohnt, gibt es davon schon ein paar.
Ich wollte gerade sagen, die gibt es wahrscheinlich nur bei dir auf St. Pauli.
Gibt es nicht nur auf St. Pauli, aber da triffst du sie sogar auf der Straße bisweilen.
Mhm.
Und das ist einfach, das ist eine Sorte von Mensch, die so auch aus diesem Multi-Optionsraum 68 verschiedene Tattoos auf dem ganzen Körper verteilen, die nichts miteinander zu tun haben und sowas. Das ist schon eine reale Bunch, aus der er vorkommt. Und natürlich ist er sehr intensiv und er ist auch sehr exaltiert und das nervt manchmal, wie die miteinander umgehen. Aber ich glaube, solche Konstellationen, solche Bromances gibt es und die gehen dann auch in der Realität halt ihren Umgebungen auf die Nerven. Das ist halt so, ich finde es nicht abstrakt oder surreal oder sowas, es ist nur sehr, sehr intensiv manchmal. Und ich habe die alle drei gefühlt und ich habe auch so ein bisschen sogar dieses Beerdigungsinstitut von Peter Kurt gefühlt, wo es dann manchmal auch so ein bisschen drollig wird, weil seine Tochter ist irgendwie so eine morbide Leichenzurichterin. Ich glaube, es war seine Tochter oder Nichte
oder
sowas. Ich glaube, die sind verwandt.
Okay.
Die rollt am Anfang immer so durch die Gegend und ich will das jetzt nicht aufklären, was es damit auf sich hat, weil das eine ganz witzige Auflösung ist, aber das hat halt auch sowas von Addams Family am Anfang und das soll es auch sein, aber es ist nicht einfach nur ein Gadget, sondern es klärt sich irgendwann auf, warum sie so morbide ist und warum sie da durch die Gegend rollt und so weiter und es hat alles schon so ein bisschen Hand und Fuß, auch wenn es ein bisschen überzeichnet ist, aber also ich fand den sehr, sehr gut, den Film, und mich hat diese Lautstärke nicht so doll gestört, wie sie dich offenbar nicht gestört, aber so.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, um mal zurück zum Anfang unserer heutigen Podcast-Folge zu kommen, wenn man ein so großer Fan von dem Film Halt auf freier Strecke ist, von Andreas Dresen wie ich, wo ich denke so, boah, so realistisch habe ich das Sterben und den Tod noch nie gesehen und das hat mich zutiefst beeindruckt, dann ist das schon auch so ein bisschen Gegenpol, weil hier halt schon, steckt auch viel Kientop, wie man früher gesagt hat, drin in diesem Film.
Ja, aber es ist natürlich auch, du kannst ja jetzt Herrn Christian Klant nicht mit Andreas Dresen vergleichen, das ist ja fast schon ein anderes Genre.
Die Geschichte ist auch eine ganz andere.
Ja,
also so. Andreas Dresen hätte, glaube ich, diese Geschichte, dass einer ein Praktikum im Beerdigungsinstitut macht, während gleichzeitig sein Freund am Gehirntumor stirbt und Vater wird, hätte der, glaube ich, gar nicht gemacht.
Nee, weil
Das
wäre dem too much gewesen. Der will ja auch nicht humorvoll erzählen. Also dem fällt es ja schon schwer, leichtfüßig zu erzählen. So. Das ist auch nicht kritikwürdig, so ist er halt. Aber das sind zwei völlig verschiedene Genres und das hier ist halt, er geht eher so in den tragikomischen Bereich rein. Also auch einfach, weil das in der Kneipensphäre spielt.
Stimmt, und dieses auch viel, Paar hat eine Kneipe, ne?
Eine Kneipe,
und will Gin rausbringen.
Sowas. Ja. Und es wird auch viel, so Tresenleben dargestellt. Und da gibt es so ein paar Grottenolme in dieser Kneipe, die da halt irgendwie nicht weggehen, die zum Inventar gehören.
Spielt in Berlin. Und,
genau, spielt natürlich in Berlin.
Haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
Doch, ich hatte es, glaube ich, am Anfang erwähnt, dass er ein Berliner Hipster ist, so ein bisschen. Und das ist halt einfach, ich finde, das ist eine runde Geschichte. Und es ist gut, dass sie daraus keine Serie gemacht haben, weil du natürlich, glaube ich, immer den Impuls hast, wenn du eine gute Geschichte hast wie diese, dass du das auswalzt auf 6x45 und guckst, was noch mehr geht. So. Eine gute Entscheidung, weil es dadurch zugespitzt und hochkonzentriert ist.
Ich habe mir ja vorgenommen, mir mal einzelne Folgen von diesem Podcast The End von Erik Wrede, der wird vom 1 Live, glaube ich, oder
keine
also irgendwie oder irgendwas in Berlin mitproduziert, weil das sind so Gespräche, die er, also der Bestattungsunternehmer, der früher Musikmanager war, mit Leuten führt, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Sterben und den Tod hinblicken. Und ja, er hat natürlich ein Buch auch geschrieben, auf dem der Film beruht, The End, das Buch vom Tod. Aber die Tatsache, dass der Typ, ohne dass ich ihn kenne, früher mal im Marketing war oder im Management, in der Musikbranche und dann jetzt natürlich das Bestatterwesen auch irgendwie boostert, indem er praktisch da so Geschichten rauserzählt. Ja, ist natürlich schon auch, man merkt da ein gewisses Vermarktungstalent, sag ich mal. Trotzdem, nichtsdestotrotz, ist das eine tolle Sache, wenn man dieses Thema einfach mal so in eine neue Öffentlichkeit bringt, auf eine andere Art und Weise.
Ja, und es ist ja auch Teil einer Entwicklung, diese Sepulkraltechnik oder diese Sepulkraltkultur, also die Beerdigungs- und Bestattungskultur genommen hat.
Fremdwort
so.
Nicht.
Das ist also so, früher war das immer ein todtrauriges Ding und mittlerweile gibt es halt, ich kenne hier eine in Hamburg,
Trostwerk, ich wollte gerade sagen, ne?
Genau, ja. Die halt angefangen haben, das bunter zu machen und nicht immer nur dieses Trauerklos-Ding, sondern sich anzuschauen, was wollen die Hinterbliebenen. Und das ist hier halt auch so. Du siehst halt den alten Bestatter von Peter Kurt, der halt irgendwie bei einer Beerdigung auf dem Friedhof sich darüber aufregt, dass nebenan Luftballons steigen lassen. Werden und
ja, das ist
dann kommt er halt da rein und sagt so, ey, aber so ist es nun mal, die Menschen entwickeln sich und es geht doch um die Lebenden, nicht um die Toten und das ist so, das spielt damit rein, also so und unseren Umgang mit Toten ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen frei zu machen von diesen Konventionen, die irgendwie allen Leuten auf der Seele lasten und das Trauern eher behindern als zu fördern.
Das stimmt, ja.
Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der auch hinter solchen Formaten steht, deswegen wird das auch so leicht und federig erzählt und deswegen wird der Tod bisweilen auch einfach gefeiert hier, weil jetzt ist er da und wir machen das Beste draus. So. Und das finde ich eine gute Geschichte. Und das kriegt der Christian Klant in seiner Inszenierung wirklich gut hin. Ich habe mich überhaupt nicht gemerkt, wie der Autor heißt. Hast du dir den notiert?
Das ist ja, total, ich habe mir es aufgeschrieben.
Es tut mir leid.
Benedikt Gollhardt.
Benedikt Gollhardt. Das ist meine Entschuldigung an dich, dass ich dich bislang nicht erwähnt habe, weil das Drehbuch ist wichtig. Und gerade wenn es aus einem Sachbuch entstanden ist, muss es natürlich auch nochmal richtig viel Arbeit leisten. Aber
und der Regisseur Christian Klant hat einen bayerischen Fernsehpreis für die Jugendserie Wir sind jetzt.
Wir sind jetzt.
Hast du dir mal gesehen? Also ich glaube, es ist ein Regisseur, der so mit jungen Stoffen und ganz gut kann.
Ja.
Ne?
Ich empfehle diesen Film, auch gerade, weil er eben in der Mediathek mit 105 Minuten anscheinend gut reinläuft und man sich dann mal
Director's Cut.
Director's Cut,
genau.
Ja.
Prima. Dann
wollen wir noch einmal ganz kurz, was wir auf der Liste hatten, aber nicht wirklich behandelt haben, nämlich diese Arte-Serie I Know Your Soul, einmal kurz zumindest empfehlen, eine bosnische Serie über
Also ich glaube, das ist die erste, ich habe zwar einen Text drüber geschrieben, habe dann aber es nur geschafft, eine Folge zu sehen, aber es ist hundertprozentig die erste bosnische Serie, die ich in meinem Leben angefangen habe zu gucken.
So, hatte
hast du ein bisschen
noch
mehr gesehen?
Ich habe sie nicht ganz gesehen, aber das meiste davon gesehen.
Ja, dann lass uns doch trotzdem nochmal kurz drüber reden. Ja?
Nee, also ich wollte es nicht auswalzen, so wenn du das jetzt auch zu wenig gesehen hast, um darüber zu reden, aber da geht es halt einfach um Mobbing und so ein bisschen auch Mobster, also Kriminalität in Sarajevo.
Es ist so ein bisschen, um es schon, auch dieses Wort schon wieder zu erwähnen, es ist so ein bisschen Adolf Adolescents in Bosnien, oder?
Ja, vielleicht so ein bisschen, genau. Es geht auch um sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt an Schulen und so weiter. Das franzt in viele verschiedene Richtungen auf. Es ist eine Ermittlungsgeschichte, also eine Staatsanwältin ermittelt in verschiedenen Fällen, die miteinander verstrickt sind. Also sie ist für organisierte Kriminalität zuständig. Ihr eigener Sohn, der eine Hip-Hop-Karriere anstrebt, spielt da irgendwie mit rein und sowas. Und es ist tatsächlich dieses, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sie hat, ich glaube, die hat 8 Folgen. Und das ist ein ganz interessanter Blick in die bosnische Erzählstruktur, also auch in die Mentalität der Leute dort, weil das ja so eine kriegsversehrte Nation ist, wo alles, der Krieg kommt hier praktisch nicht vor, er wird 2-3 Mal erwähnt, aber hat keine mittelbaren unmittelbaren Konsequenzen auf das Leben hier, aber man spürt immer, dass dieses Land vor 30 Jahren wirklich komplett vor dem Kollaps stand und Gegenstand von ethnischen Säuberungen war und so.
Ja gut, die Traumata, die wirken ja lange nach.
Genau. Also
mich hat vor allem, wie gesagt, ich kann es jetzt nur auf Basis der ersten Folge beurteilen, was ich faszinierend fand an dieser Kriminalgeschichte erstmal, wo im Mittelpunkt so eine mittelalte Staatsanwältin halt mit fast erwachsenem Sohn steht, war, wie modern dieses Leben in diesem Sarajevo eigentlich ist. Das hätte auch irgendwie eine Stadt irgendwo in Frankreich oder Belgien oder sowas sein können. Und da hat man ja oft so ein bisschen so einen unwissenden Blick auf diese Schauplätze von hier aus.
Eben, das ist auch keine Zeigefingergeschichte. Also die wollen uns auch nicht unbedingt davon überzeugen, wie vernarbt dieses Land seelisch und physisch ist, sondern das schwingt mit und das macht ich finde die Serie sehr, sehr, sehr interessant. Also sie hat mich wirklich, ich habe sie mit Interesse gesehen und finde es auch immer wieder spannend, mir mal so solche Drehorte anzuschauen, wie funktionieren da die Leute eigentlich. Und so auch der Hip-Hop ist echt, also so diese die Band hinter dem, ich glaub nicht, dass der Hauptdarsteller, den Sohn spielt, selber rappt, aber diese der Rap, der da verabreicht wird, also diese Crews, die das machen,
die sind in der Landessprache, ne?
Die sind real, genau, die auf Bosnisch rappen und das ist auch toll, das ist ein sehr droniger, düsterer, so ein bisschen Gangster-Rap so und das, also ich finde es gut, was
die also
da
ist denn die, weil am Ende gibt es ja so einen Twist irgendwie nach der ersten Folge, ist es denn als Kriminalstück richtig?
Ist ein spannend? Kriminal, ja. Es ist auch ein Whodunit-Stück.
Ja,
sowas, Whodunit. Ne? Und am Anfang geht es um einen Suizid und der entwickelt sich aber.
Von einem Jugendlichen.
Genau, der entwickelt sich aber zu einem Teil einer größeren Geschichte und sowas. Und es ist eben auf Arte. Arte ist ja immer unterstützenswert und es ist verfügbar. Hoffentlich ist es auch in der Original mit Untertiteln zu haben, weil die Synchronisation ist nicht besonders gelungen. Aber was sag ich?
Ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Wenn man so ein bisschen an Krimi und Sozialstücken interessiert ist, es ist eine gut gemachte Serie.
Ja.
I Know Your Soul, ne? Heißt sie. Mit einer sehr guten Hauptdarstellerin, wohl ein großer Star da in der Region.
Ja, Oscar nominiert. Die hat mal ein Stück über Srebrenica gemacht, da war sie Hauptdarstellerin und der war für einen Oscar nominiert.
Den Namen hast du nicht auf der Fahne.
Oh Gott, wenn, dann würde ich ihn womöglich sogar falsch aussprechen. Habe ich nicht im Kopf. Ich habe mir aber auch nur eine Line hier auf meinem Zettel notiert dazu.
Okay.
Die hat einen europäischen Filmpreis bekommen,
ja,
diese Serie.
Die macht das sehr gut, ja. Ja, schaut da mal rein. Das sozusagen haben wir ja dann 4,5 Themen heute gehabt. Ob wir 4 oder 5 oder wie auch immer, wie viele Themen beim nächsten Mal haben werden, müssen wir jetzt mal übers Wochenende eruieren. Da sind wir auf der Suche nach neuen Themen für unsere nächste Folge von Auch eine noch, der Fernsehpodcast, die ihr am Freitag oder ab dem Freitag, 9. Mai, hören könnt. Was bleibt jetzt noch zu tun? Falls ihr es immer noch nicht gemacht habt oder falls ihr vielleicht auch NeueinsteigerInnen seid in diesem Podcast, würden wir uns natürlich sehr über ein Anklicken des Pluszeichens freuen. Also abonniert diesen Podcast auf eurem Podcast-Player bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo immer ihr uns hört. Und ganz toll wäre es auch, wenn ihr dort uns eine kleine, am besten natürlich positive Bewertung hinterlasst. Das würde uns entscheidend weiterhelfen, wenn es darum geht, diesen Podcast vielleicht irgendwann mal ein bisschen zu finanzieren, indem er einfach für das er noch ein bisschen wachsen muss. Ansonsten freuen wir uns über Zuschriften von euch unter fernsehpodcast@web.de. Ihr findet uns bei Facebook und bei Instagram und damit lassen wir es für heute gut sein.
Ich glaube, wir müssen es gar nicht positiv besprechen. Lieber Hasskommentare, weil die triggern viel mehr.
Weiß ich nicht, ob schlechte Bewertungen, aber vielleicht.
Weiß ich, die treffen immer ganz oben in der Timeline.
Ja. Also Bewertungen, das wäre wirklich eine tolle Sache, wenn ihr uns da was hinterlasst. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Schönen 1. Mai.
Ciao, ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.